SWR 2 Tandem.
Annette ist in Indien geboren. Sie wurde noch als Säugling vor einem Waisenhaus ausgesetzt. Eine deutsche Familie adoptierte sie und bot ihr ein liebevolles Zuhause. Doch als sie selbst Mutter wurde, wuchs Annettes Wunsch, nach den eigenen Wurzeln zu suchen. Nina Marie Bust-Bartels hat die junge Frau dabei nach Neu-Delhi begleitet.
Oh, my mama, she gave me these feather breaths.
Ich habe von meiner Mama erfahren, dass ich wohl in Papier eingewickelt war. Ja, und dass ich schon in der Nähe des Waisenhauses gefunden wurde. Also man kann davon ausgehen, dass die Absicht auch da war, dass man mich findet und mich aufnimmt.
And she sang, 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 melodies.
Und ich versuche das ja auch positiv zu sehen. Ich sollte gefunden werden und es ist gut, dass sie mich oder er oder wer auch immer mich da noch in Papier eingewickelt hat. Ich versuche mich nochmal da hinein zu versetzen, wie es ihr ging und dass sie vielleicht auch gar nichts anderes hatte für mich. Und dass sie aber trotzdem ein Leben für mich wollte und mich deswegen auch abgegeben hat. Auf meiner Geburtsurkunde steht zwar der 20. Februar 1983 um 1.40 Uhr, aber das weiß ja keiner und deswegen vermuten wir auch, dass das der Tag und die Uhrzeit des Fundes war, was irgendwie auch schön ist, denn damit kann ich jetzt viel mehr anfangen. Und irgendwie ist es ja auch wie ein neues Leben. Ja? Irgendwie hat da mein Leben begonnen, an dem Tag, um diese Uhrzeit. Mein neues Leben.
Dieser Tag ist 34 Jahre her. Und das ist Annette. Die schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die braunen Augen hinter ihrer Brille schauen konzentriert. Sie hat ein weißes Shirt an, eine blaue Hose und Sandalen. Annette sieht jünger aus als 34, vielleicht weil sie nur 1,45 groß ist, auch wegen der tiefen Grübchen neben ihren Mundwinkeln.
Man hatte mich hier irgendwo in der Nähe in der Straße gefunden und hier im Waisenhaus aufgenommen. Und 83 hat meine Mutter hier immer wieder gearbeitet, hat hier ausgeholfen, ab und zu, wann immer sie konnte. Und sie hat mir immer erzählt, dass man mich dann einfach ihr in die Arme gelegt hat. Und dann war das Ding eigentlich auch schon geritzt. Und natürlich musste sie das erstmal mit meinem Papa besprechen, weil das so nicht geplant war. Aber das ging alles recht schnell, meinte sie. Das war eigentlich ziemlich einfach, diese Entscheidung. Und dann haben mich meine Eltern mit nach Hause genommen, am 30. September 1983. Und da habe ich dann mein Zuhause kennengelernt und meine Familie.
Annette wusste immer, dass sie adoptiert ist. Aber es war ein abstraktes Wissen, nicht mit Leben gefüllt. Ihre leiblichen Eltern hat sie nie kennengelernt. Ihren Geburtsort, die indische Hauptstadt Delhi, kannte sie nur von Fotos. Jetzt, 33 Jahre später, fährt Annette wieder nach Delhi. Sie will den Ort sehen, an dem alles begann, an dem ihr Leben eine scharfe Kurve nahm. Und sie will sehen, was gewesen wäre, wenn damals alles anders gekommen wäre. Ich begleite sie dabei. Indien. Das ist für jemand aus Europa erstmal ein Kulturschock. Annette wohnt mit ihrem Mann und ihrem 5-jährigen Sohn in Weißensee, einem ruhigen Stadtteil im Osten von Berlin. Da ist es sehr anders als hier in der 17-Millionen-Stadt Delhi. An die ersten Jahre ihres Lebens, als sie noch in Delhi lebte, erinnert sich Annette nicht. Seit sie heute Morgen aus dem Flugzeug stieg, ist alles neu.
Ich kann jetzt dreimal sagen, es ist hier laut, aber wie laut und durch was ist das laut und was höre ich genau und wie oft und warum und das geht gar nicht, das kann man wirklich nur spüren und diese ganze Stadt hier sieht ja total abgefahren aus, es ist eigentlich so wie eine Baustelle, irgendwie eine heruntergekommene Baustelle, aber irgendwie ist es auch, ich habe mir immer wieder gedacht, ich mache ein Foto, weil es einfach auch irgendwie, es passt, es gehört hier auch so dahin und ich finde es auch irgendwie schön. Absurderweise finde ich es richtig schön hier.
Annette und ich laufen durch die engen Gassen im alten Zentrum von Delhi. Die Touristenattraktionen interessieren Annette nicht besonders. Jetzt, wo sie hier ist, will sie die Stadt kennenlernen. Will dahin, wo die Menschen, die hier leben, ihren Alltag verbringen.
Und ich sehe einfach überall so kleine Wägen und dann ist da immer was drauf. Hier jetzt links Gemüse ohne Ende, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und dann kommen jetzt hier so kleine, wie so Kioske mit Chips. Hier bügelt einer, davor stehen zwei Hunde. Das ist hier so einfach so ein Zusammenleben, so alles, so als wäre das hier eine große Familie irgendwie. So habe ich das so, ne? Jeder macht hier so zwar seins, aber auch miteinander und ja, total abgefahren.
Im Herzen des Stadtteils Nizamuddin steht einer der berühmtesten Sufi-Tempel. Mehrere tausend Muslime, aber auch Hinduisten und Christen kommen hier jeden Tag her zum Beten. Vor dem Eingang drängen sich die Menschen, ziehen sich die Schuhe aus und stapeln sie zu kleinen Türmen auf dem Boden. Händler verkaufen Rosenblätter und Blumenketten. Es ist eng, heiß und riecht.
Nach Räucherstäbchen finde ich jetzt gerade, aber auch so ein bisschen, vorhin so ein bisschen nach Müll und so ein bisschen nach Feuer halt. Hier wird gekocht. Jetzt wird es wieder laut. Das ist hier so irgendwie das Herzstück hier, glaube ich.
Auch wir ziehen unsere Schuhe aus und lassen uns barfuß mit den Menschen durch die Gänge der Moschee drängen. Es ist Gebetszeit. Im Innenhof sammeln sich die Leute. Einige sitzen auf dem Boden, essen und unterhalten sich. Andere sind tranceartig in Gebetsgesänge vertieft. Es ist sehr eng und unübersichtlich.
Ich glaube, ich würde dann gerne mal raus. Barfuß? Damit kann man mich gar nicht mitlocken, ne? Das geht mal gar nicht. Ich habe Essen unter meinen Füßen. Ich bin in irgendwas Flüssigen getreten. Und einfach dieser Gedanke, dass alle anderen auch hier so rumlaufen.
Annette und ich suchen unsere Schuhe wieder und laufen zurück zur Hauptstraße. Sofort hält ein Rikscha-Fahrer an und nimmt uns mit. In diesen kleinen motorisierten Dreirädern haben hinter dem Fahrer 2 bis 3 Personen Platz. Wer in Indien unterwegs ist, nimmt am einfachsten eine Rikscha. Als der Verkehr an der Ampel hält, strömen sofort Kleinkünstler, Verkäuferinnen und Bettler zwischen die Autos. Viele von ihnen sind Kinder. Neben uns schlägt ein Mädchen ein Rad. Sie ist kaum älter als 4. Die krasse Armut, die man in Delhi auf den Straßen sieht, macht wahrscheinlich jedem zu schaffen, der aus Deutschland kommt, wo die Armut sich an den Stadträndern und hinter Wohnungstüren versteckt. Aber Annette nimmt der Anblick dieses Mädchens besonders mit.
Arme Menschen, kranke Menschen ist generell schon fies, so für mich anzusehen. Aber mit Kindern, weil ich auch selbst Mutter bin und selbst so einen schwarz- bzw. braunhaarigen, kleinen, halb indisch aussehenden Jungen zu Hause rumhüpfen habe, sehe ich auch einfach ganz klar mein Kind da drin. Und vielleicht auch mich so ein bisschen, ne? So, was wäre gewesen, wenn ich nicht jetzt adoptiert worden wäre, ne? Wäre ich doch irgendwo dann dort aufgewachsen? Keine Ahnung.
Am nächsten Morgen beginnen Annette und ich die Reise in ihre Vergangenheit. Wir fahren in den Südosten Delhis. Dort haben Annettes Eltern Heinz und Marlies gewohnt, als sie Annette aus dem Waisenhaus zu sich holten. Annettes Mutter hat ihr die Adresse aufgeschrieben. Das Viertel ist ruhig, die Autos neu und vor jedem der Einfamilienhäuser sitzt ein Pförtner in Uniform. Als wir die Straße entlang gehen, versucht Annette, sich zu erinnern.
Das war ein weißes Haus mit so einem weißen Tor. Und da ging dann gleich eine Einfahrt rein. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Das ist echt... Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das hier ist. Das sieht so den Bildern und den Videos, die wir von zu Hause haben, sehr ähnlich. Das, ja, genau. Nee, das, doch, das ist es. Das ist es. Ach, wie krass. Und ich weiß nicht, das Tor ist, glaube ich, neu. Das war früher weiß. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen flacher. Und ich glaube, dieses kleine Häuschen, wo dieser Typ da drin sitzt, das war auch noch nicht.
Wir wissen nicht, wer jetzt in dem Haus wohnt, konnten unseren Besuch nicht ankündigen. Und so sind der Pförtner und das Hausmädchen erst einmal sichtlich verwirrt.
These pictures are from 1984. You know? And
Sie versuchen, mit Annette auf Hindi zu sprechen.
Look, I don't speak Hindi. This is me. When I was a baby and my parents.
Annette holt ihre alten Kinderfotos aus der Tasche und zeigt sie den beiden. Annette als Baby in einem Kinderwagen schaut mit großen Augen in die Kamera. Annette zusammen mit ihrer Schwester auf der Terrasse des Hauses. Schließlich führt der Pförtner uns hinein.
Dürfen wir rein? Cool! Wie cool! Wir dürfen rein!
Die Hauseigentümerin erinnert sich nur sehr vage an Marlies und Heinz, Annettes Eltern. Es sind schließlich über 30 Jahre vergangen.
Hallo.
Aber sie bittet uns hinein. Und Annette läuft mit den Fotos in der Hand durch Haus und Garten. Sucht nach den Stellen, an denen sie aufgenommen wurden.
Ja, das ist es. Ich fühle das so richtig. Ich glaube, das ist das.
Vom Garten aus sehen wir einen kleinen Park auf der anderen Straßenseite.
Ja, voll gut. Ich kann es kaum erwarten, meinen Eltern das auch zu zeigen. Und
davon hatte Annettes große Schwester ihr erzählt.
Hätte sie gern da jetzt.
Die kann sich noch daran erinnern, wie sie dort Fangen spielten und auf den kleinen Hügel in der Mitte kletterten. Annette und ich verabschieden uns und gehen hinüber in den Park. Wir setzen uns auf eine Bank. Annettes Vater Heinz arbeitete Anfang der 1980er Jahre in der deutschen Botschaft. So kam die Familie nach Delhi und Annette zu Marlies und Heinz. Als Annette 2 Jahre alt war, wurde Heinz in die USA versetzt. Die Familie zog weiter. So wuchs Annette in den USA, Griechenland, Deutschland und Brüssel auf. Wäre Annette hier in Delhi geblieben, ihr Leben wäre ganz anders verlaufen. Sie wäre jemand anderes geworden. Sie wäre nicht als indisch aussehendes Mädchen in überwiegend weißen Gesellschaften aufgewachsen.
Ich hatte ein Erlebnis in der Kita. Da hatte ein Mädchen so einen Glitzerstift. Ich gehörte eigentlich auch dazu. Und ihre Freundinnen durften alle Glitzer auf die Haut kriegen. Und ich habe meine Hände so gezeigt, Handflächen nach unten, habe gesagt, ich möchte auch. Und da hat sie gesagt, nein, deine Haut ist dunkel, das geht nicht, es geht nur auf heller Haut. Und ich aber habe gedacht so, ach so, na dann drehe ich sie einfach um. Also es war für mich gar keine Kritik, es war einfach nur so, ja gut, dann mache ich halt, ne, drehe ich um. Und dann durfte ich Glitzer haben. Und das hat sich so bei mir eingeprägt. Und jetzt im Nachhinein, die wird das auch nicht gewusst haben. Wie alt waren wir, vielleicht 3 oder 4? Die wird das auch nicht gewusst haben, was sie da gesagt hat. Aber das war so die erste Erfahrung mit, du bist anders. Du bist nicht wie wir. Also es gab schon ein Du und Wir immer, ne?
Am nächsten Tag ist es soweit. Heute wollen wir in das Waisenhaus fahren, in dem Annette lebte, bevor sie adoptiert wurde. Annette sitzt am Frühstückstisch, hält eine Tasse Tee in der Hand. Ich stehe am Gasherd und halte 2 Scheiben Toast über die Flammen. Annette war die letzten Tage so souverän, neugierig, teilweise voller Vorfreude. Aber heute Morgen muss sie sich an der blauen Tasse festhalten, damit ihre Hände nicht zittern.
Die Tür wurde einfach noch nie geöffnet, noch nie. Was nicht schlimm war, ist nicht so, dass ich das mit Absicht gemacht habe, da nie dran denken. Ich habe das nicht so... Ich meine, dass ich das nie mit Absicht gemacht habe. Also ich glaube, dass ich das nie irgendwie nicht wissen wollte, aber es war nie nötig für mich. Es war nie dieses Bedürfnis da.
Vor 5 Jahren hat Annette ihren Sohn Tizian geboren. Als sie selbst Mutter wurde, als sie die Wucht der Elternliebe spürte, da kam plötzlich die Frage, wie war das eigentlich bei meiner leiblichen Mutter? In was für einer verzweifelten Situation muss eine Mutter sein, ihr Kind wegzugeben?
Natürlich liebe ich mein Kind wie jede Mutter, aber mit Tizian, ich glaube, ich meine behaupten zu dürfen, dass was ich mit Tizian habe,
das ist nochmal einfach so eine Nummer krasser, weil er ist mein erstes und einziges Fleisch und Blut. Er ist der Erste, wo man sagen kann, wow, der sieht dir ähnlich oder so, ne? Und das ist so, so schön. Das ist so schön, dieses Gefühl. Und Tizian bedeutet mir die Welt. Er ist alles für mich. Und ich will mit dem wichtigsten Menschen, und dazu gehört Tizian natürlich ganz oben, mit dem will ich das teilen. Denn irgendwie ist er ja auch ein Teil von mir. Und irgendwann, wenn ich so weit bin und er auch alt genug ist, um das auch so ein bisschen zu verstehen, möchte ich wiederkommen. Und natürlich auch mit meinem Mann. Denn ohne Matthias hätte ich diese Kraft nicht. Ohne Matthias und Tizian hätte ich diesen Halt nicht.
Annette und ich fahren mit der U-Bahn in den Norden Delhis. Von der Station aus geht es durch eine kleine Seitenstraße mit Mauern an beiden Seiten. Dahinter recken knochige Bäume ihre Zweige über die Straße. Es ist ruhiger hier und irgendwie friedlich.
Ich versuche mir das echt vorzustellen, ne? Wo ich hier irgendwo lag. War bestimmt nicht für lang, aber ich würde echt gern wissen, wo. Irgendwo hier.
Hier in dieser Straße lag Annette, kaum ein paar Tage alt. Hier wurde sie von den Nonnen aus dem Waisenhaus gefunden. Später wird Annette sagen, dass sie erleichtert war, dass die Straße eine Geborgenheit ausstrahlte und sie die Vorstellung, hier als Baby hingelegt zu werden, nun nicht mehr so schlimm findet. Am Ende der Gasse ein rotes Backsteinhaus. Das ist es.
Ja, wollen wir?
Annette bleibt am Tor stehen, umschließt vorsichtig mit ihren Händen die Gitterstäbe, öffnet das Tor. Wir gehen die Treppen zum Eingang hinauf. Ich merke, wie Annette schwankt. Sie hält sich am Treppengeländer fest. Ich nehme ihre Hand und wir gehen hinein, setzen uns auf ein Sofa im Vorraum. Für ein Waisenhaus ist es erstaunlich ruhig. Annettes Herz schlägt schnell, zu schnell. Der Mund wird trocken. Sie atmet tief, um den Schwindel unter Kontrolle zu bekommen. Das Waisenhaus wird vom katholischen Orden von Mutter Teresa geführt. Ihr Bild hängt über dem Eingang. Die Wand daneben ist voller Fotos. Generationen von Kindern, die hier aufwuchsen. Einige Fotos zeigen Kinder mit einem weißen Elternpaar. Abschiedsfotos. Eine der Nonnen kommt auf uns zu. Sister Shannon heißt sie. Sie trägt ein weißes Leinengewand und ein weißes Kopftuch. Um ihren Hals hängt ein Kreuz.
This is the only thing I have from this orphanage.
Sister Shannon führt uns in den kleinen Besucherraum gleich neben dem Eingang. Wir setzen uns an einen Holztisch. Annette zeigt die Fotos, auf denen sie als Baby zu sehen ist. Sie möchte wissen, ob es irgendwelche Informationen über sie gibt. Sister Shannon hört sich Annettes Geschichte geduldig an, aber sie bleibt doch distanziert, lässt Annettes Gefühle nicht an sich heran. Sie erklärt, dass das Waisenhaus keine Dokumente aus den 1980er Jahren mehr hat. Damals gab es keine Computer und die handschriftlichen Akten wurden bei einer Überschwemmung zerstört. Auch lässt sich nicht rekonstruieren, wer damals hier gearbeitet hat. Die Nonnen tragen nur ihre Vornamen und sie wechseln alle 3 Jahre die Einrichtung. Annette ist enttäuscht. Etwas über ihre leiblichen Eltern herauszufinden, das hatte Annette gar nicht erwartet. Aber irgendeine Spur von sich an diesem Ort, das wäre schön gewesen. Sister Shannon kennt diese Enttäuschung. Viele Kinder, die einst nach Europa oder in die USA vermittelt wurden, kommen irgendwann zurück, besonders die Deutschen. Neben dem Waisenhaus steht eine kleine Kapelle. Hier treffen sich die Nonnen 3-mal am Tag zum Beten. Annette und ich treten hinter Sister Shannon durch die schwere Holztür. Drinnen ist es kühl und dunkel. Die Wände sind kahl. Nur vorne auf dem Altar stehen Kerzen und ein Bild der Mutter Maria. Der Teppich auf dem Boden dämpft unsere Schritte, als wir uns zu den Nonnen auf den Boden knien. Annette hat die Augen geschlossen. Ihre Aufregung ist verflogen. Ich habe das Gefühl, sie ist froh, dass sie diesen Ort nun kennt. Nach den Gebeten möchte Annette gerne die Kinder sehen, die heute hier leben. Und so führt Sister Shannon uns durch die Räume des Waisenhauses. Es ist hell und sauber. Die älteren Kinder sind noch in der Schule. Die Kleinen spielen in Gruppen mit Erzieherinnen und Nonnen. Annette hat Stifte und Malbücher für die Kinder dabei. Sie kniet sich neben ein Mädchen.
What is your name?
Schüchtern greift das Mädchen nach den Stiften. Kurz darauf kommen die anderen Kinder dazu. Das Eis ist gebrochen.
Das habe ich jedes Mal gedacht, sobald ich die Kinder, jedes einzelne gesehen hatte und angeschaut habe. Ich habe jedes Mal nur gedacht, ich wünsch dir einfach nur, dass es dir so geht wie mir. Ich wünsche dir, dass du eines Tages eine Familie findest, die dir alles gibt, so wie es meine Familie getan hat, und dass es dir gut geht. Ich hoffe, dir geht's gut. So habe ich so im Inneren so zu diesem Kind gesprochen, zu jedem Einzelnen.
Neben dem Waisenhaus ist ein kleiner Garten. Zwei Schaukeln hängen an rostigen Eisenketten. In einem Sandkasten liegen Förmchen und Schaufeln. Annette und ich treten aus der Hintertür. Im ersten Moment blendet uns die grelle Mittagssonne. Wir gehen in den Schatten und setzen uns auf die Schaukeln. Dann holt Annette noch einmal die Fotos aus ihrer Tasche.
Das war am 30. September 1983. Da liege ich im Kinderwagen und ich gucke noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das war alles so neu. Da haben mich alle abgeholt vom Waisenhaus und meine Geschwister stehen um mich rum. Meine älteste Schwester, und das muss man einfach mal sagen, für das Alter, sie hat das einfach so auch akzeptiert, von jetzt auf gleich. Man muss sich das mal vorstellen, es kommt einfach ein Kind ins Haus und das ist jetzt auf dem Papier deine Schwester. Das ist auch etwas, wofür ich ihr ewig dankbar sein werde, weil dass da nie ein Wort fiel, nie. Egal wie sehr man sich gestritten hat, es fiel nie ein Wort, was irgendwie mich hat zweifeln lassen, dass ich irgendwie nicht ganz dazugehöre. Nie.
Ihre Schwester Kerstin hat Annette auch in ihrem Vorhaben bestärkt, nach Delhi zu fliegen und nach dem Waisenhaus zu suchen. Für Annettes Mutter Marlies war die Vorstellung aber nicht so einfach.
Ich glaube, sie hatte Sorgen, dass ich mit zu viel Erwartungen an die Sache rangehe, zu viel Hoffnung habe und enttäuscht werde. Und ich vermute einfach mal, dass sie auch einfach Angst hatte, dass sie mir da nicht mehr helfen kann und ich da irgendwie so alleine durch muss.
Oh, my mama, she gave me these feathered breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice.
Meine Mama hat uns das mit 4, 5 Jahren gesagt. Das war in den USA. Und ich bin hoch und habe meinen kleinen blauen Rucksack genommen und habe was reingetan und stand dann im Flur vor der Haustür und wollte los, meine Mama suchen. Nicht, weil ich enttäuscht oder geschockt war. Das war einfach nur, okay, aber ich will es trotzdem wissen. So wie es jetzt halt auch noch ist. Ich bin völlig zufrieden, wie es läuft, aber ich bin trotzdem neugierig. Ich will es trotzdem einfach nur wissen, damit ich diese Fragen los bin. Trotz meines erfüllten Lebens ist es etwas, was ich irgendwie gebraucht habe.
Suche nach dem Anfang. Ein Adoptivkind reist in sein Geburtsland. Eine Sendung von Nina-Marie Bust-Bartels.